Hallo, ich bin Raffaela, genau, ich bin im Internet unterwegs als die militante Veganerin. Und warum bin ich heute hier, wenn ich eigentlich aus Wien bin, Euda? Als Außenstehende über ein anderes Land, über die politische Lage zu reden, ist immer, macht einen nicht so beliebt. Aber ich glaube, Österreich und Deutschland schenken sich nicht viel, wenn es um die Behandlung von Tieren als Ware geht. Und wir Wiener lieben unser Kalbs-, Hühner- und Schweinschnitzel. Hauptsache ein Tier in Panier. Deswegen glaube ich, bin ich auch ganz gut geeignet, heute über die tierrechtspolitische Perspektive von Deutschland zu sprechen. Zum Thema Politik. Ich bin seit 3 Jahren auf der Straße unterwegs, auch online unterwegs und versuche ganz einfach zu vermitteln, Tiere brauchen, Achtung, Menschenrechte, was für viele ein sehr, sehr radikaler Ansatz ist. Aber im Endeffekt heißt das einfach nur, dass Tiere genauso fühlende Individuen sind wie wir, dass sie ein Anrecht darauf haben müssen, einen Personenstatus zu erlangen, den wir auch gesetzlich durchsetzen müssen und eben nicht versklavt werden dürfen, wie sie es aktuell werden. In dieser Zeit, seitdem ich Aktivistin bin, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe, werden einem sehr häufig Dinge angedichtet, wie es wahrscheinlich auch der V-Partei passiert. Allein weil man vegan ist, wird man als links-grün versifft bezeichnet. Andere wiederum bezeichnen mich, weil ich auch mit Personen unterschiedlichster Parteien rede, gleichzeitig als rechtsextremistisch, was ich besonders in der Kombination immer wieder witzig finde, wenn ich dann als links-grüner Gemüse-Goebbels dastehe. Auf jeden Fall möchte ich mich auch heute nicht klar politisch positionieren, außerhalb natürlich des Tierrechts, weil das sollte parteiunabhängig das Fundament unserer Menschlichkeit darstellen, dass wir einfach andere fühlende Individuen als Personen anerkennen, die wir nicht als Ware missbrauchen dürfen. Stattdessen möchte ich meine Approbation als Ärztin entstauben und eine Diagnose zum Deutschen bzw. zum Volk der Welt machen, was leider auch in die deutsche Politik seine Ranken geschlagen hat. Eine ganz schreckliche Erkrankung, die in unserer gesamten Gesellschaft vorherrscht, die ich sogar als Pandemie bezeichnen würde. Und bevor ich euch sage, welche Diagnose ich genau meine, möchte ich, dass wir uns das gemeinsam erarbeiten, wie ich überhaupt das Ganze unter einer medizinischen Perspektive betrachten möchte, indem ich uns zuerst den ersten Patientenfall vorstelle. Patientenfall Nummer 1. Wir haben einen Mann mittleren Alters. Er arbeitet wohl bei der, das war halt immer schon so, GmbH und vertritt dort den Propagandaposten. Er wurde zu uns als Akutfall eingeliefert, weil er im Wahnzustand vollkommen inkohärente Äußerungen von sich gegeben hat. Danke. Für unsere Diagnosestellung haben wir das Glück gehabt, dass das Umfeld diesen Wahnzustand abgefilmt hat und wir können ihn jetzt gemeinsam begutachten.
Eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Wir wollen auch in der Zukunft essen können, was wir wollen, meine Damen und Herren, und uns das nicht vorschreiben lassen.
Ja, wir hatten richtig Glück, dass er uns in diesem Zustand geliefert wurde, weil er wollte sich gerade an den Kindern von Nachbarn, die auf den Grill legen und sich bloß nicht vorschreiben lassen, dass man Menschen, Kinder nicht auf den Grill legen darf. Gott sei Dank konnten wir ihn noch abfangen und er ist jetzt bei uns in der Therapie. Der zweite Patientenfall, Sie werden sehen, ziemliche Ähnlichkeiten zu dem armen betroffenen Mann hier. Ebenfalls Patientin mittleren Alters, sie arbeitet in einer ähnlichen Stellung, sie ist Gewaltverharmloserin bei der Mord ist lecker AG und sie ist dadurch aufgefallen, dass ihre Partnerin furchtbare Eifersucht entwickelt hat und sich richtig Sorgen gemacht hat, weil die gute Dame hat plötzlich eine libidinöse Liebesbeziehung mit ihrem panierten Leichengut eingegangen und als man ihr dieses Schnitzel dann entziehen wollte, hatte sie tatsächliche psychotische Fleischanfälle. Auch hier hatten wir für unsere Beobachtung nochmals das Glück, dass diesen Fall jemand filmen und festhalten konnte. Faszinierend.
Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel.
Wir haben den verstohlenen, kuriosen Blick von Frau Weidel in diesem Moment zu ihrem PR-Berater bemerkt. Ich glaube, selbst ihr ist aufgefallen, oh Gott, dieser propagandistische Müll funktioniert ja tatsächlich. Die lachen und jubeln ja alle. Wir müssen dem armen Praktikanten, der diese Rede geschrieben hat, wohl doch mehr zahlen. Das Tragische ist, es funktioniert halt, wenn sich ein Söder hinstellt und sagt, wir lassen uns die Schweinshaxe nicht nehmen oder sie eine Lobeshymne auf ihr Schnitzel schreibt. Weil Politiker versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner der gesamten Bevölkerung zu finden und das Schnitzel bzw. das Fleisch als ein Symbol zu verwenden. Aber wofür steht das in diesem Fall? Warum emotionalisiert das so viele Leute dazu, zu klatschen, zu jubeln, tausende Kommentare unter diesen kleinen Clips auf TikTok zu schreiben, was das nicht für Ehrenmenschen sind, die wissen, wofür der gute deutsche Mann steht? Ich habe uns dafür einfach mal, vielleicht ein bisschen überzeichnet, das gute deutsche Gewohnheitstier skizziert. Denn das Schnitzel steht hier für viel mehr als einfach nur ein paniertes Stück totes Tier. Es steht für Kultur, für Gewohnheit, für Gesellschaft. Vielleicht sogar für die Macht, die wir über andere besitzen, die wir uns als Land hier leisten können, uns etwas Verschwenderisches wie ein Tier auf den Teller zu legen. Aber allen in allem, was sagt ein Politiker, wenn er das Schnitzel verteidigen möchte? Was ist das für ein Wert, den er weitergibt? Er sagt, ich kenne das gute deutsche Volk. Ich bin genauso bodenständig wie ihr. Ich esse ja das gleiche Schnitzel. Wir trinken das gleiche Wasser. Wir essen das gleiche Zeugs. Und damit vermittelt man im Endeffekt Werte. Werte wie der wichtigste Wert für den Deutschen, das Schnitzel. Mehr nimmt der deutsche Politiker anscheinend nicht an, dass der Deutsche verarbeiten kann, was ich sehr, sehr traurig finde, weil es dafür immer Beifall gibt. Man schafft sich also ein gemeinsames Interesse mit dem Wähler, das Schnitzel. Man schafft sich ein gemeinsames Feindbild, den Veganer. Und durch ein gemeinsames Interesse und ein gemeinsames Feindbild kann man wunderbar die Leute lenken, weil man eine Gemeinschaft konstruiert mit einem gemeinsamen Ziel und dabei auch gleichzeitig andere politische Interessen, für die das Gewohnheitstier vielleicht gar nicht steht, hinterrücks auch noch durchsetzen. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Das ist nicht nur gefährlich für andere Interessen, die sich dann durchsetzen können, sondern vor allem auch, wenn man die Werte des Deutschen verrät, weil kein einziger von uns im Herzen tatsächlich tierquälerisch ist und natürlich auch ein absolutes Scheusal an den Tieren und verantwortungslos von diesen Politikern in der Machtposition. Aber leider funktioniert's, weil es ist einfach, Schnitzel zu grölen und für Fleisch zu jubeln und den Veganer sich über den lustig zu machen, als sich in den Spiegel zu sehen und zu reflektieren, was man eigentlich für einen Fehler anstellt. Das ist natürlich für das deutsche Gewohnheitstier sehr, sehr angenehm, wenn einem ein Politiker keine Veränderung abverlangt. Doch das ist wie ein Kind, das nicht zum Arzt gehen möchte oder das unbedingt noch ein Eiscreme haben möchte, das dann eben dieses Elternteil präferiert als den, der Verantwortung übernehmen möchte und dem Kind gute Werte weitergeben möchte. Ich nenne das Ganze den Appell ad Schnitzelum. Und dass das funktioniert und gröhlenden Beifall jedes Mal kassiert, das beweisen nicht nur diese Politiker, sondern auch ein weiterer großer Denker unserer Gesellschaft, Knossi und Mundstuhl, die in diesem lyrischen Werk Ähnliches zusammengefasst haben. Doch ich möchte über diese Poesie gar nicht weitere Worte verlieren. Hören wir einfach kurz rein.
Nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Ich ess Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Salat. Ich kratz vom Schnitzel die Panade, dafür bin ich mir zu schade. Ich ess Fleisch, nur noch Fleisch. Ich ess Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Ich ess Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Salat. Ich kratz vom Schnitzel die Panade, dafür bin ich mir zu schade. Ich ess Fleisch, nur noch Fleisch.
Ja, wenn Politiker nicht nur ähnliche Forderungen, sondern auch ähnliche Formulierungen an den Tag legen, wie jemand, der einen Ballermann-Hit konstruiert, darf man sich über das deutsche Volk schon mal ordentlich Sorgen machen. Aber es funktioniert, Leute stehen drauf. Und das Traurige ist, man hat es ja gerade gesehen, das Musikvideo von diesem Ballermann-Hit besteht auch teilweise aus eingesandten Videos, wo Leute ihrer Fleischeslust nachgehen und einfach zeigen, wie verdammt cool sie sind, dass sie ein armes, wehrloses Tier in die Kamera halten. Und das Ganze wird auch noch abgefeiert. Und es tut mir leid, hier heute vielleicht etwas härtere Worte in den Mund nehmen zu müssen. Aber sich hinter der Gewalt einer Masse zu verstecken, ohne dafür ein besseres Argument zu haben, als ja, schmeckt halt gut und das sind unsere Werte, unser Schnitzel, ich lasse mir das nicht nehmen, ist nichts anderes als feiger Faschismus. Applaus Wir haben also jetzt mehrere Patientengruppen, die von diesem Krankheitsbild, das ich noch beschreiben werde, betroffen sind. Einerseits ein Ballermann-Hitschreiber, zwei verwirrte Politiker und der leider durchschnittliche deutsche Bürger, der auch vielleicht gar nicht die Möglichkeiten hatten, außerhalb seines stressigen Lebens zu reflektieren, was er da gerade anstellt, mit seiner menschlichen Macht. Also was haben die alle gemeinsam? Was ist dieses Syndrom nur? Warum grölen sie jedes Mal Fleisch, wenn sie mit Veganern in Kontakt kommen? Was ist das? Ich nenne es das Steak-Tourette. Das Steak-Tourette mag vielleicht dem ein oder anderen Veganer hier im Publikum schon mal im Alltag untergekommen sein. Das ist ungefähr die Situation, wenn man wo eingeladen ist zu einem Grillabend, sich was selbst sogar mitnimmt, sogar vielleicht einfach nur ganz ruhig seine Sache essen möchte, sich bloß nicht rechtfertigen will. Oh Gott, ich halte heute nicht mehr aus, die Dummheit der Masse. Oder auch, wenn man auf der Straße steht und sogar aktiv auf Leute zugeht, es ist provoziert oder auch unprovoziert, purzelt es plötzlich aus den armen betroffenen Patienten heraus. Fleisch! Darauf erstmal ein Döner, Burger. Sie können plötzlich nur noch in einsilbigen Worten irgendwas Fleischlastiges von sich geben, diese verwirrten Seelen. Das ist das Steak-Tourette. Und man kann das grob in eine Trias gliedern. Wie schon beschrieben, das feige Mitläufertum. Man versteckt sich mit seiner eigenen Gewalt hinter der Masse. Alle machen es, also ist es gut. Ich brauche mich selbst nicht verantworten. Zusätzlich kommt, selbst wenn man die betroffene Person von Steak-Tourette dann aus der Horde isoliert und mit ihr ganz akribisch jeden einzelnen Einwand logisch aufschlüsselt, wird sie am Ende vielleicht sogar sowas sagen wie: Ja, ihr Veganer, ja, ihr habt ja irgendwie recht, aber ist mir egal, Steak auf meinen Nacken. Gewalttätige Ignoranz, da ist nichts zu holen, kann man noch so lange diskutieren. Und das Letzte, was das Steak-Tourette dann nicht nur als dieses feige Mitläufertum beschreibt, was ja leichter zu lenken wäre, ist der pathologische Bestätigungsdrang. Ich denke, Menschen, die von Steak-Tourette befallen sind, also solche, die den Veganern vorwerfen, ihr müsst immer darüber reden, dass ihr vegan seid und uns allen ihre Meinung aufzwingen, aber dann gleichzeitig meistens die Ersten sind, die solche dummen Kommentare schieben, die sind innerlich sehr, sehr gebrochene Wesen und wahnsinnig unsicher. Weshalb sollte man denn sonst nach unten treten auf die Schwächsten dieser Gesellschaft? Sie wollen Bestätigung von ihrem Umfeld haben. Sie wollen den Applaus und das Wissen, dass sie nicht aus ihrer Herde ausgeschlossen werden. Weil, seien wir mal ehrlich, das ist die größte Angst des Menschen. Und auch das, was hier eine Vorreiterpartei praktisch machen muss, sich von einer Masse zu isolieren und sich als die Buhmänner darzustellen, die Partypuper, die Spaßverderber. Sie wollen das Gegenteil sein. Sie wollen sagen, ja, ich bin nicht so ein Veganer, deswegen schreie ich Steak und mein ganzes Rudel gibt mir dann Rudelpunkte und sagt, ja, du bist einer von uns. Ich denke, der zweite Grund für diesen pathologischen Bestätigungsdrang, natürlich im Fall von Politikern, dass man sich dadurch billige Wählerstimmen holen kann, ist die Kanalisierung des schlechten Gewissens. Wahrscheinlich sitzen einige im Publikum, die nicht vegan sind, ich nehme es statistisch gesehen einfach mal an, selbst an diesem Ort, und jeder Einzelne weiß eigentlich, dass das falsch ist, was wir mit Tieren machen, dass er durchaus eine individuelle Beteiligung mit seinem Stimmzettel an der Kasse hat. Und wenn man nicht damit umgehen will, hat man zwei Möglichkeiten. Man frisst es in sich hinein, das tut weh, man reflektiert, das tut weh. Oh Scheiße, es sind drei Möglichkeiten. Oder man kanalisiert das Gesamte in eine Wut auf die Person, die dein wandelndes schlechtes Gewissen darstellt, den Veganer. Steak-Tourette. Jetzt habe ich das Ganze hier vielleicht sehr vereinfacht und vielleicht auch irgendwo niedlich dargestellt, aber es gibt wahnsinnige Gefahren, die mit diesem Krankheitsbild einhergehen, weshalb ich euch bitte, es ernst zu nehmen. Und diese gliedern sich in zwei Kategorien. Das Steak-Tourette ist einerseits ganz, ganz schlimm für den Betroffenen selbst, weil hier gibt es Menschen, die gegebenenfalls vielleicht sogar gebildet, eloquent, gut angezogen, sauber wären und dann bespricht man mit ihnen plötzlich so ein Thema wie Tiere essen, Tiere versklaven, Veganismus und Tierethik und plötzlich passiert irgendwas in ihren cholesterinverkrusteten Synapsen und da gibt es keine Reizweiterleitung mehr und das biegt dann ab nach Steakhausen, ich weiß nicht, was da passiert und diese Menschen mutieren plötzlich zu Löwen. Das neues Kuscheltier in meiner Sammlung, den zücke ich jetzt jedes Mal, wenn einer sagt, aber Löwen machen das auch? Es ist wirklich schlimm. Manche werden auch zu Clowns, andere zu Neandertalern. Man weiß es nicht. Es ist jedes Mal eine Überraschung, wie sich das Steak-Tourette auf den Betroffenen auswirkt. Aber so witzig das auch ist, wenn eine Person, die eigentlich recht gebildet ist, plötzlich auf das geistige Niveau eines 5-jährigen Kindes verrutscht, dem man den Lolli wegnehmen möchte, ist die zweite Version, beziehungsweise die zweite Komponente dieser Gefahr, die viel größere, und zwar die Fremdgefährdung. Denn wenn ich mit moralischem Beispiel vorausgehe, dass wir schwächere Tiere als Ware verwenden dürfen, dann korrumpiere ich musste dieses Verb extra nachschauen, mein gesamtes Umfeld dahingehend, dass die das dann auch für in Ordnung halten. Das heißt, wenn eine Frau Weidel hier ihren Söhnen aus Peppa Pig vorliest oder für die ältere Generation mit denen Schweinchen Babe schaut und ihnen dann gleichzeitig ein Würstchen vor die Nase setzt, dann verraten wir unsere Kinder, unser Umfeld. Das ist nichts anderes als eine Doppelmoral, die wir dann vorleben und weitergeben. Das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, besonders für die Jugend. Die zweite Form der Fremdgefährdung ist allerdings das Schlimmste an der gesamten Gefahr des Steak Tourettes. Und das ist der systematische Unterdrückung, Verfolgung, der Holocaust an Tieren, den wir absolut beenden müssen. Und das ist das Schlimmste am Steak Tourette, dass Menschen nicht nur irgendwie lustig zu dummen Clowns mutieren, sondern dass es reale Opfer einer realen Industrie, einer Sklaverei gibt, die beendet werden muss. Und daher möchte ich jetzt nicht nur ein Problem darstellen, sondern auch eine Lösung, wie man das im medizinischen Bereich auch machen sollte. Was ist die Therapie, die ich vorschlagen würde? Schritt 1, Logik. Wir Menschen, wir sind nicht rein logische Tiere, das ist mir bewusst. Aber unsere Entscheidungen müssen, da wir die menschliche Möglichkeit besitzen zu reflektieren, auf einer Kombination von Logik und Emotionen beruhen. Wir müssen die von Steak Tourette Betroffenen extrahieren und ihnen sagen, du bist gegen Tierquälerei, du bist gegen Sklaverei und Ausbeutung. Diese Tiere bluten wortwörtlich in der gleichen Farbe wie wir. Wenn eine Frau Weidel dafür nicht diskriminiert werden möchte, dass sie mit einer Frau verheiratet ist, die gar vielleicht sogar einer anderen Kultur abstammt, dann müssen wir intersektional klar machen, dass jede Form von Diskriminierung, Gewalt und Unterdrückung es abzulehnen gilt. Und die Form der Diskriminierung, die kannte ich sehr, sehr lange nicht. Und ich ärgere mich über jeden Tag, die ich sie nicht kannte und nicht aktiv abgelehnt habe. Die nennt sich Speziesismus. Dass wir fühlende Individuen einzig auf Basis dessen, dass sie in die falsche Spezies geboren werden, als Ware behandeln, als minder ansehen. Warum streicheln wir Hunde, aber schicken 40 Millionen Schweine jedes Jahr in Deutschland alleine in Gaskammern? Warum streicheln wir Katzen, aber nehmen Kuhmüttern ihre Kinder weg und trinken ihre Muttermilch? Das ist absurd, das ist barbarisch und das ist unmenschlich. Schritt 1 muss also bedeuten, dass wir dieses Wissen weitergeben, weil wir können niemanden dafür verurteilen, wenn er sich all dessen nicht bewusst ist, was hinter den Kulissen passiert. Wir können kein 4-jähriges Kind, das ein Eiscreme aus Muttermilch von den Eltern bekommen hat, dafür verurteilen, dass es ein Tiermörder sei, wenn es nichts Besseres kennt und weiß und auch nicht weiß, was dahinter steckt. Und im Endeffekt sind leider die allermeisten Erwachsenen in Deutschland genau solche kleinen Kinder, die an einem Muttermilcheis lecken, ohne zu wissen, was überhaupt dahinter steckt. Es liegt also an uns als Individuen, aber auch durch politische Maßnahmen Aufklärung über Speziesismus und die Sklaverei der Tiere zu betreiben. Und das können wir analog zum Thema Rassismus in der Schule machen. Hier ein ganz konkreter Vorschlag, den ich eigentlich nicht vorbereitet hatte, den ich einfach als Appell an die Politiker in diesem Raum stellen möchte. Falls wir irgendeinen Einfluss haben auf die Jugend, ich hatte in meiner internationalen Schule damals Bilder von Kindern, die sich gegenseitig die Hand gegeben haben, die um einen Globus sich die Hand gehalten haben, jeweils mit ihrer kulturellen Kutte, mit ihrer Kleidung, mit unterschiedlichen Hautfarben und drüber stand in Englisch, es war eine internationale Schule, we all bleed the same color. Im Endeffekt müssen wir für die Erziehung unserer Jugend, die jetzt so vehement gegen Diskriminierung auf die Straße geht teilweise, wo Rassismus uncool geworden ist, einfach nur auch kleine Tierchen mit in diesen Kreis einbauen, um verständlich zu machen, dass wir den Kreis des Mitgefühls erweitern müssen. Leider funktioniert das mit der Logik nicht, weil viele, wie gesagt, zu Löwen mutieren. Und da muss man erst mal warten und vielleicht Zeit geben, bis sich diese Löwen wieder entmutieren. Ich weiß es nicht. Deswegen schreiten wir bei Stufe 2 zu einer Eskalation der Therapie. Die Zwangsveganisierung. Herr Söder zittert schon in einer Ecke. Ja, ich sage es jetzt, ich weiß nicht, ob es schon jemals auf einer politischen Bühne in irgendeinem Rahmen gesagt wurde, aber ich persönlich fordere sofort die Zwangsveganisierung Deutschlands. Ich Ich fordere sie von der gesamten Welt, ich fordere sie als Mindestbestandteil unserer Menschlichkeit. Und nein, das heißt nicht, dass ich nicht Veganer an den Tisch knebeln werde und sie mit Tofu durch den Trichter mästen werde, wie sie das mit den Stopfgänsen machen. Denn Veganismus, und das wird leider viel zu oft vergessen, ist keine Ernährungsweise. Das macht man auch nicht für die Umwelt oder den gesunden Körper. Veganismus ist eine moralische Einstellung, mit der Gefahr, dass ich mich wiederhole, dass Tiere keine Ware darstellen. Das heißt, definitionsgemäß ist dieses Wort der Zwangsveganisierung ein bisschen absurd, weil man kann niemandem eine moralische Überzeugung beibringen. Man kann ihn höchstens dazu verleiten, logisch sein Mitgefühl zu erweitern und im Falle eines körperlichen Angriffs auf jemanden einschreiten. Was heißt also Zwangsveganisierung im Endeffekt? Was du nicht willst, das man dir zu, das füg auch keinem anderen zu. Und jeder von uns in diesem Raum, der Kinder hat, wahrscheinlich vegan ist und sich überlegt, wie erziehe ich denn jetzt? Soll ich mein Kind zwangsveganisieren von Anfang an? Das tun ja sogar die Nicht-Veganer, weil sogar ein nicht-veganes Elternteil, das sein Kind mit einer Katze alleine lässt und das Kind zieht dann der Katze am Schwanz oder quält ein Insekt vor den Augen des Elternteils, wird höchstwahrscheinlich einschreiten. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder Tiere quälen. Und in dem Moment, wo wir einschreiten, wenn sie Tieren aus trivialen Gründen der Genussbefriedigung Gewalt antun, zwangsveganisieren wir die Kinder. Und genau das Gleiche müssen wir, glaube ich, mit dem deutschen Volk auch machen. Das ist nichts anderes als ein freundliches, hey, du willst das Tier eigentlich nicht quälen, komm hier, nimm die Tofu-Wurst. Wir greifen halt freundlich ein, wir stellen uns vor die Tiere und ja, Freundlichkeit hört da auf, wo die Person dann nicht aufhören möchte, Gewalt an Individuen auszuüben. Es ist natürlich kein Aufruf zu irgendeiner gewalttätigen Eskalation, das ist überhaupt nicht in meinem Interesse. Doch es liegt hier gerade an mir, Ihnen zu zeigen und auch den nicht-veganen Zuhörern, das vielleicht im Internet dann sehen werden, ich kann niemanden zwangsveganisieren, aber das Schöne ist, wir sind alle schon vegan. Wir kommen vegan auf die Welt, weil uns Tierquälerei widerstrebt. Setz ein Kind mit einem Apfel und einem Lamm in den Raum und es wird in den Apfel beißen und das Lämmchen streicheln. Und wenn jemand dann vor den Augen des kleinen Kindes dem Lämmchen wehtun möchte, dann wird das Kind weinen, weil es Mitgefühl hat. Dieses Mitgefühl wird uns leider durch die dicken Wände der Schlachthäuser abtrainiert. Durch die soziale Indoktrination aller Betroffenen von Steak Tourette wird dieses Mitgefühl teilweise sogar uncool gestaltet. Wir müssen Mitgefühl zum coolsten Gut machen, was wir haben. Auf jeden Fall. Herr Söder, Frau Weidel, ich kann Sie nicht zwangsveganisieren, wir sind schon vegan. Und das nächste ist, ich verlange auch gar kein neues Gesetz, denn wir blicken in Paragraph 1 des deutschen Tierschutzgesetzes und was steht da? Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Wir lesen das kurz nochmal. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Da würden doch alle zustimmen. Natürlich darf man das nicht. Aber Herr Söder, Frau Weidel, ist Ihr kurzfristiger Genuss von Schweinsbraten ein vernünftiger Grund, um ein Schwein sein Leben lang auf seinen eigenen Fäkalien dahin vegetieren zu lassen? Schweine zu versklaven, ihre Ohren zu kappen, ihre Schwänzchen abzureißen, sie von ihrer Familie zu trennen, ihnen Zahlen statt Namen zu geben und sie mit 6 Monaten in eine Gaskammer zu treten? Ist ihr Genuss ein vernünftiger Grund für diese Mord und Sklaverei? Frau Weidel, ist ihr Genuss von ihrer libidinösen Beziehung zu ihrem Schnitzel eine Rechtfertigung, eine Kuh ihr Leben lang, jedes Jahr durch Menschenhand zu vergewaltigen, ihre Kinder zu stehlen, dem Kindchen vielleicht vor der Mutter sogar die Kehle aufzuschlitzen und die Mutter, sobald sie so ausgelaugt ist, von der ganzen Milchgeberei ebenfalls in den Kopf zu schießen? Ist Genuss und Tradition, Kultur des deutschen Bürgers ein vernünftiger Grund für Mord, Sklaverei und Missbrauch? Ich sage nein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn eine Frau Weidel oder ein Herr Söder oder viele, viele andere Nicht-Veganer in diesem Raum jetzt wären, dann würden sie sich furchtbar aufregen, auf die Punkte, die ich gerade genannt habe, gar nicht eingehen, sondern irgendwas blöken von wegen, das war halt immer schon so, alle machen das, schauen Sie in die anderen Länder, alle Politiker machen das, wir sind so aufgewachsen. Tradition also, ein wirklich schöner, überhaupt nicht Level-Null-Argument, Einwurf, ein Appell an die Tradition. Hexenverbrennung, die Verfolgung Homosexueller, die schrecklichen Untaten im Holocaust des Zweiten Weltkriegs hat man mit der gleichen, es war schon immer so, Aussage begründen wollen. Jeder macht das so, wollen wir unsere moralischen Handlungen nach unserem Umfeld definieren? Was, wenn die homophob sind? Was, wenn wir in einer Familie geboren sind, wo alle rassistisch sind? Jeder macht das so. Feiges Mitläufertum, Faschismus gilt es abzulehnen. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Nächste an diesen Punkt und sagt, Raffaela, das waren aber schreckliche Menschengeschichten. Das kannst du doch nicht mit Tieren vergleichen. Das sind doch nur Tiere. Ach ja, das Gleiche hat man gesagt. Das sind doch nur Frauen, das sind doch nur Schwule, das sind doch nur Juden, das sind doch nur Schwarze, das sind doch nur Tiere. Wir sind blind zu der Gewalttat, in der wir mitlaufen. Wir müssen einen Moment nehmen, uns in den Spiegel sehen, in die Schlachthäuser sehen und uns fragen, bin ich wirklich so grausam und brutal oder lebe ich ab heute vegan? Es gibt nämlich Nutztiere, genauso wenig wie es Nutzmenschen gibt. Was es aber leider wirklich gibt, sind nutzlose Politiker. Deshalb schlage ich als akuten Lösungsvorsatz einfach vor, den nutzlosen Politikern einen Nutzen zu geben. Proteinreich, Bioverfügbarkeit sehr hoch. Ich habe mich mit den Effekten ausgetobt. Nein, ich bin natürlich nicht dafür, dass wir Politiker außerhalb einer logisch strukturierten Debatte in die Pfanne werfen. Ich bin nämlich gegen die Todesstrafe. Ich frage mich allerdings, warum ein angeblich zivilisiertes Land wie Deutschland nach wie vor die Todesstrafe hat. Warum kann das sein, dass wir Unschuldige einsperren in Arbeits- und Konzentrationslager, dass wir Schweine vergasen, dass wir Unschuldige erschießen, von ihrer Familie wegsperren, Kidnapping betreiben in einem Land, das sich angeblich zivilisiert nennen möchte? Ich denke mir, selbst außerhalb dieses wahrscheinlich eher vegan geladenen Rahmens, würden die meisten Menschen in Deutschland sagen, sie sind gegen die Todesstrafe. Selbst bei ganz anders politisch ausgelegten Parteien würden sich nur sehr wenige Hände und dann vielleicht höchstens bei Kinderschändern heben, um Menschen so eine Grauentat anzutun, sie ihrer Freiheit zu berauben, lebenslang ins Gefängnis zu stecken. Warum wird das dann unschuldigen Kindern angetan? Deutschland behandelt unschuldige Tiere schlimmer als die schlimmsten Verbrecher und das darf nicht sein. Falls jetzt durch den Satz mit der Behandlung an irgendwem hängen geblieben ist, dass ich eine bessere Behandlung von Tiersklaven verlange, nein, das möchte ich klipp und klar sagen, auch an alle, die zum ersten Mal zuhören. Ich verlange keine goldenen Handschellen für die versklavten Tiere. Ich will keine flauschigen Heubetten, bevor jemand in eine Gaskammer getreten wird. Und ich möchte Tiere auch nicht zu Tode streicheln. Ich möchte Tierrechte als logische Erweiterung von Menschenrechten. Und ich lade hiermit jeden im Publikum ein und auch alle Politiker von anderen Parteien, die diese Rede gegebenenfalls hören, auf eine Debatte mit mir, wo sie ihre Beteiligung am Holocaust der Tiere mir gegenüber rechtfertigen können. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit und meinen Erfahrungswerten in den Debatten in den letzten 3 Jahren werden Sie am Ende diejenigen sein, die ich panieren werde. Denn das, was wir hier gerade sehen, sind die einzigen lächerlichen 4 Gründe, weswegen Menschen noch nicht vegan sind. Mir wird häufig vorgeworfen, ich gehe mit Unverständnis in meine Gespräche, ich sei zu ungeduldig, ich muss den Menschen Zeit und Raum geben, mich mal in sie hineinversetzen. Ich war selbst mal nicht vegan. Ich glaube, wir können das alle nachvollziehen. Bis auf die paar Glücklichen, die schon vegan erzogen wurden. Woher das kommt, warum man mitmacht bei so einer Masse. Und ich habe als Jugendliche die Welle gesehen und verstanden, Scheiße, gibt's hier Parallelen, um das hier mal ganz grob zu sagen. Wenn man von allen indoktriniert wird, dass das in Ordnung ist, dann macht man mit und rennt sich auf die Tradition aus, die wir hier schon hatten. Die Tradition kann keine Rechtfertigung für Gewalt an Tieren darstellen. Der Geschmack, Herr Söder, ich kann es verstehen, Ihre Schweinshaxe schmeckt bestimmt wunderbar, aber Ihr Bein schmeckt mir vielleicht auch. Und trotzdem kann ich Sie nicht zum Schlachthof schicken. Ich habe zwar wenig Respekt vor Ihnen, aber ich habe Respekt vor Ihrer körperlichen Unversehrtheit, denn das ist das Mindeste, was meine Menschlichkeit von mir abverlangt. Geschmack ist niemals mehr wert als die Freiheit eines Individuums. Okay. Wir sind es alle gewohnt, von klein auf gewesen, auch wenn wir nicht so traditionsbehangen und kulturell interessiert sind, lernt man es halt so. Selbst wenn man ins Ausland geht, kauft man sich sein Butterbrot oder sonst was. Gewohnheit kann auch keine lächerliche Rechtfertigung für Gewalttaten sein. Denn wir haben die Wahl, diese Gewohnheit mit einem Handgriff umzustellen. Aber die Tiere haben diese Wahl nicht. Die Bequemlichkeit ist für mich der letzte und auch ausschlaggebendste Punkt. Er gliedert sich für mich in zwei Aspekte, weswegen Menschen nicht vegan sind. Einerseits die logistische Bequemlichkeit, die nach und nach sinkt, dadurch, dass wir Alternativen bieten, Preisschrauben senken, aber vor allem auch die soziale Bequemlichkeit, das Mitläufertum. Die größte Angst des Menschen, wie bereits erwähnt, ist, ausgeschlossen zu werden. Wir müssen Menschen, die noch nicht vegan sind, darin bestärken und zu sagen, steh erstens mit all deiner Vehemenz und Stärke für die Werte ein, die du wirklich vertrittst, Gerechtigkeit und Frieden. Und du bist nicht allein. Selbst wenn du in deinem Freundeskreis und deiner Familie noch niemanden hast, der die Tiere ebenfalls beschützen oder ihnen zumindest nicht wehtun möchte, gibt es viele Menschen, die auch so verrückt sind und Tiere nicht ins Schlachthaus schicken. Dieses Mitläufertum kann natürlich keine Rechtfertigung für Gewalttaten an Tieren sein. Tradition, Geschmack, Gewohnheit und Bequemlichkeit, mehr gibt es nicht. Aber ich lade Sie trotzdem für eine herzliche Debatte für Ihre Rechtfertigung dieses Massenmordes ein. So, um das Ganze auf einer freundlicheren, humoristischeren Ebene zu beenden, ich möchte mit Ihnen gemeinsam Steak Tourette heilbar machen. Wir haben heute gelernt, was das ist. Wir haben gelernt, die möglichen Therapievorschläge und vor allem auch die Dringlichkeit, dass wir selbst als Individuen das in unser Umfeld, aber auch in der Politik durchsetzen. Es liegt also an uns, Steak Tourette, in unserem Umfeld, bei Politikern, die wir nicht kennen, vielleicht sogar in Medien und Filmen, wo regelmäßig über Veganer hergezogen wird, zu erkennen, auf individueller Basis oder vielleicht durch Aktivismus in Form von Politik oder Online-Videos, diese Argumente zu entkräften und eine flächendeckende Aufklärung über Speziesismus analog zum Rassismus durchzuführen. Und falls das alles nicht funktioniert, dann wie gesagt die Zwangsveganisierung, Tierrechte als logische Erweiterung von Menschenrechten gesetzlich verankern. Ich hoffe, jeder Einzelne in diesem Raum verlässt heute als Langzeitveganer oder jetzt als neuer Veganer diesen Raum. Ansonsten lade ich Sie herzlich ein zu einem Gespräch mit mir darüber, wie Sie das rechtfertigen können, was Sie den Tieren antun. Bitte beenden wir gemeinsam den Holocaust an Tieren und lebt vegan statt brutal. Dankeschön.
Ja. Und zwar sagst du, dass du seit 3 Jahren aktiv bist, mit deiner Art, deine Meinung nach außen zu geben. Was war denn dein entscheidender Grund, dich letzten Endes für die vegane Lebensweise zu entscheiden?
Mein entscheidender Grund war etwas, was ich hier auch schon öfters gesagt habe, und zwar ganz klar, deswegen mache ich das auch klipp und klar, der Holocaust-Vergleich. Also ich war, seit ich 17, 18 war, sehr interessiert, was pflanzliche Ernährung betraf, weil man als Jugendliche leider sehr schnell in diese Diätkulturen abrutscht. Ich wollte schlank und fit sein und da setzt man sich irgendwann einmal doch mit pflanzlichen und alternativen Ernährungsweisen auseinander. Und da kam man hier und da mal bei diesen Influencern, denen ich gefolgt bin, auch wieder so Tierbilder rein. Aber größtenteils war es leider dieses verwaschene vegan für die Umwelt, vegan fürs Klima, für die schlanke Linie und hier und da mal so ein Tierbild. Und ich glaube, das hat einfach gearbeitet. Und eines Abends saß ich dann mit meiner Familie zusammen, das war zur Staatsexamensfeier meines Medizinstudiums. Und es ging irgendwie um so ein Gesellschaftsspiel, wenn du was verbieten könntest als Politiker, was würdest du dann verbieten? Und ich hatte mich eben schon länger mit diesem Thema auseinandergesetzt, pflanzlich, wie gesagt, nicht vegan und mich auch schon länger vegan genannt, obwohl ich so viele Ausnahmen gemacht habe, weil hey, wenn man feiern geht und Alkohol trinkt, kann man gleich einen Döner essen, weil das war sowieso nicht gesund. Nachspeisen sind sowieso nicht gesund, dann kann man sie auch in nicht vegan essen. So eine Veganerin war ich. Und ich habe damals gesagt auf die Frage, was würdest du verbieten? Ja, ich würde Tierprodukte verbieten, weil es insgesamt anscheinend gesünder zu sein scheint für die Gesamtbevölkerung und auch Vorteile in der Ökonomie und für die Umwelt haben kann. Und mittlerweile würde ich Veganismus natürlich nicht mehr so begründen, pflanzlichere Lebensweisen natürlich schon, aber Veganismus, und das ist mir erst in diesem Moment aufgefallen, wo ich das ausgesprochen habe,
Das ist ein ganz anderes moralisches Thema. Der Freund von meiner Mutter ist damals eskaliert. Der hat gesagt, es war ein Spiel wohlgemerkt, du kannst uns doch das Fleisch nicht nehmen. Das war halt immer schon so. Und ehe ich mich versah, war ich zum allerersten Mal in so einer Situation eines Outreach-Gespräches. Ich hatte das vorher noch nie gemacht, noch nie verteidigt, weil ich war eine liebe, brave Pick-me-Veganerin. Bitte wählt mich, ich bin ja nicht so eine Veganerin. So eine war ich. Und plötzlich saß ich da und dieser Mann eskaliert sehr emotional. Mir war das vorher noch nie so bewusst, wie emotional man anscheinend wie Frau Weidel auch an seinem Schnitzel festhängen kann. Und dann ging eine Debatte los und dann hat er ernsthaft gesagt, Raffaela, Menschen wie du sind der Grund dafür, dass es Sklaverei gibt, weil du anderen vorschreiben möchtest, wie sie zu leben haben. Mittlerweile könnte ich sagen, nein, guck mal, junger Mann, Menschen wie du sind der Grund, dass Tiere versklavt werden und Menschen wie ich sind höchstwahrscheinlich der Grund dafür, warum es zu sozialen Gerechtigkeitsbewegungen kommt. Und es ist immer wieder sehr witzig, von einem Tierversklaver Sklaverei und Meinung aufdrücken, während man die Meinung von Tieren literally ihnen die Kehle aufzuschlitzen vertritt. Und dann hat er auch noch gesagt, das war immer schon so, du kannst uns das Steak nicht wegnehmen. Und dann kam halt, dann habe ich darauf geantwortet, weißt du was, diese gleichen Begründungen hat man doch auch im Holocaust genannt. So, das konnte ich, nur das konnte ich zurückgeben mit zitternder Lippe, weil ich konnte mich nicht artikulieren, was das Thema betrifft. Und er hat gesagt, das kann man doch nicht vergleichen, das sind ja nur Tiere. Und deswegen ist mir diese Wortwahl so, so wichtig, weil genau das hat diesen Schalter in mir umgelegt, zu verstehen, mein Gott, du sprichst wie ein Rassist. Wer hat dich denn indoktriniert? Du hast einen Hund am Schoß. Das sind doch nur Tiere. Das, als würde er über ein lebloses Stück Ware sprechen. Und in diesem Moment habe ich einen großen Schmerz, den veganen Weltschmerz, die Dystopie vermerkt. Ich habe mich auf meinen Teller geguckt. Wir haben an dem Abend was Nicht-Veganes gegessen. Und da ist echt ein Schalter für mich umgefallen. Wenn das jetzt Menschen in diesen Industrien wären, mit was für schrecklichen Begriffen würden wir das bezeichnen? Und ich habe mir dann ein Buch geholt, das hieß Unsere Behandlung von Tieren und der Holocaust. Für die Tiere ist jeden Tag Treblinka. Und dieses Buch hat mich zu der Aktivistin gemacht, der ich heute bin und deswegen, die ich heute bin. Und deswegen versuche ich mit aller Vehemenz und Dringlichkeit dagegen zu kämpfen.
Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.